Ich freue mich, mit euch weiterzufahren durch das zweite Buch Mose. Und dann könnt ihr das Buch Exodus aufschlagen, das zweite Buch Mose, Kapitel 24. Und wir lesen ab Vers 1 bis Vers 8. Das ist in eurer Lutherbibel auf Seite 85. Und ich muss sagen, ein echtes Highlight. Jetzt der Bundesschluss am Sinai. Und zu Mose sprach er: Steig herauf und zum Herrn, du und Aaron, Nadab, Abihu und 70 von den Ältesten Israels, und betet an von ferne. Aber Mose allein nah sich zum Herrn, und lasse jene sich nicht nahen, und das Volk komme auch nicht mit ihm herauf. Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen. Da antwortete alles Volk mit einer Stimme: Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und machte sich früh am Morgen auf und baute einen Altar unter am Berge und 12 Steinmalen nach den 12 Stämmen Israels. Und sandte junge Männer der Israeliten hin, dass sie darauf dem Herrn Brandopfer offerten und Dankopfer von jungen Stieren. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in die Becken, die andere Hälfte aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volks. Und sie sprachen: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Gnädiger Gott und himmlischer Vater, dein Wort ist ein kostbares Wort. Was es uns sagt, ist schön, und die Art, wie es uns sagt, ist auch schön. Wir bitten dich, dass das Wunder deines Wortes heute Abend unsere Herzen wirklich bewegt. Und wir bitten dich auch, dass du uns einen Verstand gibst, damit wir wirklich auf das hören, was dein Wort sagt. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wo waren wir gerade? Das letzte Mal endete mit der ungeheuren Spannung auf dem Berg Sinai. Ja, Gott sagt: Ich habe dich zu mir gebracht, aber klettert nicht zu mir hinauf. Du darfst hier sein, aber eigentlich kannst du nicht hier sein. Also der Berg Sinai sprach mit einem Ja und einem Nein. Wie wird diese Spannung gelöst? Ich habe eine gute Nachricht. Die Spannung wird gelöst in der Bündniszeremonie. Und damit sind wir in Exodus 24. Fangen wir an bei Vers 4. Danach schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Früh am Morgen stand er auf und baute einen Altar unten am Berge und 12 aufgerichteten Steinen nach den 12 Stämmen Israels. Ah, schau mal. Da sind sie, die beiden Parteien im Bund. Und dieser Bund ist sehr solide Steinen. Es wird buchstäblich felsenfest. Es ist nur eine kurze Geschichte, aber ich hoffe, wir sehen es eigentlich. Wir sehen es vor unseren Augen. Denn alles ist hier voller Symbolik. Wir sehen, wie effectief der Herr zijn volk erlöst. Schau mal. Erstens, God zelf is daar. Daar stelt hij zijn altaar aan. En zie ze dort. Die 12 aufgerichteten Steine sind natuurlijk die 12 Stämme, die om den altaar verzameld zijn. Aha, die Verheißung hat zich jetzt erfüllt. Gott hat sie zu sich gebracht. Und er ist hier, inmitten seines Volkes. Wie versprochen. Versprochen? Ja. Ich will euch als Volk annehmen und ich will euer Gott sein. 12 Steine. Unbeweglich stehen sie da in Gottes Gegenwart. Und dann fragt man, wie is dat mogelijk? Wie is dat mogelijk? Zo felsenvest in de onmittelbare gegenwart des Heiligen Gottes te stehen. Ah, hör man, vers 5. En Mozes aan de jonge Männer der Israeliten hin. Jonge Israeliten. Ja, denn es waren nog keine Priester eingesetzt worden. En sie brachten Brandopfer und opferten Stieren als Dankopfer für den Herrn. Und dann nahm Mose die Hälfte des Blutes und goss es in die Schalen. Und die andere Hälfte des Blutes sprengte er an den Altar. Siehst du? Hier. Da. An den Altar. Das ist die erste Richtung, in die das Blut fließt. Zum Altar, zum Herrn, zur Versöhnung. Het is interessant, es wird nicht gesagt, dass Mose hier Sühne leistet. Ja, das denkt man in aller Religionen, man braucht Priester und die leisten dann die Versöhnung. Nein, er hat dafür keinen Auftrag erhalten. Es gibt auch keine Erklärung. Aber wir lesen das alles natürlich im Lichte des Pascha-Festes. Wie war das nochmal? Pascha bedeutet vorübergehen. Als er das Blut sah, dieser Todesengel, dann ging er vorbei. Also versöhnen, das ist es, was das Blut tut. Es ist auf Gott gerichtet. Es besänftigt den Zorn Gottes. Es bringt Frieden. Weil es die Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Weiter, Vers 7. Da nahm Mose das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und darauf wollen wir hören. Dann nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit. Wieder kommt das Blut in Bewegung. Wieder zur Sühne. Aber jetzt in Richtung des Volkes. Und pass auf, wann passiert das? Was ist der Moment? In dem Moment, als sie sich zu einem Leben des Gehorsams verpflichteten. Als sie anfangen zu erklären, dann muss man, ja, eigentlich muss man das ein paar Minuten genießen. Das ist so ein großer Moment für das Volk des Bundes. Als sie offiziell verkünden, wir werden den Herrn gehorchen. Alles, was der Herr gesagt hat, werden wir tun. In diesem, das ist schon etwas, hè? Das werden wir tun. Und in diesem spannenden Moment, dann werden sie alle, genau dann, mit Blut besprengt. Meine Frage, bemerkt ihr den Zusammenhang? Die Israeliten sind ganz begeistert, wir wollen das machen wir, wir schaffen das. Sie wollen mit dem Herrn wandeln. Aber Gott weiß, dass das Volk über seine Kräfte hinaus bekennt. Ah ja, alles was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Wir wollen gehorsam sein. Was sagt Gott? In 5. Mose 5, das ist also das zweite Mal, de 10 Geboten. Hè? Exodus 20 liest Alessandro inne. Es gibt noch ein zweite Mal. Deuteronomium Kapitel 5. Und unmittelbar nach der Vorlesung der 10 Geboten, was sagt Gott? Es ist alles gut, was sie geredet haben. Ach, wenn sie doch in ihren Herzen dabei blieben, Ehrfurcht vor mir zu haben und meine Gebote immer zu halten. Sie bekennen sich offenbar über ihre Fähigkeiten hinaus. Nun gut, sagt Gott, ich werde für sie sorgen. Dasselbe Blut, das Frieden mit Gott geschlossen hat, wird auch Frieden mit Gott halten. Aber nie vergessen, Von Anfang an ist es ein Weg, der mit Blut bedeckt ist. Geschützt durch Blut. Daarom hebben we dat lied van Tap Lady gezongen. Dat is bloed, dat is bloed, dat is bloed. Oh, dan öffnet zich hier das Neue Testament. Oder? Zum Beispiel der erste Brief des Johannes. Erstes Kapitel, Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, wie im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu. Seine Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Und so steht es eigentlich im Griechischen, das tut jedes Mal wieder. Wenn wir im Licht wandeln, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde, immer und immer wieder. Schön. Und dann 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 1 und 2, da heißt es, meine lieben Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Nein, 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 Gottes Volk hat auch unter dem neuen Bund keine Erlaubnis zu sündigen. Sie sind berufen zu einem Leben der Heiligkeit. Jawohl. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und gehorsam sein. Dennoch, so geht es dann weiter, wenn jemand sündigt, wie geht es weiter? So haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesu Christus, den Gerechten. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Alles erste Brief des Johannes. Gott hat eine Vorsorge getroffen, dass alle, die sich zum Gehorsam verpflichtet haben, trotz ihres Ungehorsams, in Friede mit Gott, in der Bundesbeziehung bleiben können. Meine Lieben, spricht die ganze Bibel nicht eine Stimme. Exodus 24, 1. Johannes. Denn das ist unser Wandel mit Gott, auch für heute. Das ist auch für uns Leben im Bund. Das war so eine der Geschenke, die ich bekommen habe, als ich damals mein Bekenntnis gemacht habe, als einzige Person in unserer Gemeinde in Rotterdam. Als war also für mich nicht etwas Seltsames, dass man nur allein da steht vor in der Kirche. Das Buch hat den Titel Leben im Bund. Wir wandeln unter dem Blut, das rettet, und sind geschützt an jedem neuen Tag. Bonhoeffer. Mal ehrlich. Wir allen kennen diesen Satz, jeder Bund hat zwei Teile, ja, haben wir darüber geredet, letzte Mal. Ein Versprechen und ein Befehl. Und dann denkt man, ja, Befehl, aber eigentlich kann ich mich überhaupt nicht daran halten. Ich bin so oft ungehorsam, so ganz oft. Und meine Versäumnisse, das möchtest du gar nicht wissen. Ja, Bruder. Ja, Schwester. Aber darf ich fragen, du fängst doch bitte mit den Verheißungen an, oder? Und mit dem Blut Jesu. Das ganze Volk Gottes versagt. Alle stolpern wir auf den Weg. Wir fallen sogar, und manchmal mehr als einmal. Aber das Blut des Lammes, das gibt den Ton an. Die Gnade ist die Regel des Bundes. Damit hat es auch mit die 10 Gebote angefangen. Ich bin der Herr, der hat euch befreit. Das muss man eigentlich die ganze Zeit als ein flautes Solo hören. In alle Geboten. Aber das Komische ist, ich merke das immer wieder in seelsorgerlichen Gesprächen, das Komische ist, dass wir Gnade und Gesetz, Verheißung und Gebot, dass wir sie immer wieder ein bisschen als Konkurrenz zueinander erleben. Ein Spannung. Aber darf ich ganz klarstellen. Der Bund Gottes begann mit der Gnade. Wie war das nochmal, als der Herr sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat? In derselben Nacht sorgte er für schützendes Blut. Das Blut eines Lammes. Es könnte noch ein bisschen mehr Lieder über
das Lamm Gottes geben. Habe ich schon gedacht. Habe ich auch gefunden in die Karwoche. Es gibt noch mehr. Hè? Können wir auch sehen. Dieses Blut gab ihm Genugtuung. Und es gab Israel Frieden. Und das haben wir letztes Mal gesehen. Dann brachte er sie sofort als erlöste Menschen auf den Berg Sinai. Dann. Sofort. Wo er ihnen zijn wegwijzer gaf. Zijn gebod. Ihr seid mijn erlöstes Volk. Ik wil dat ihr auf meinen Wegen wandelt. En mijn Gnade zorgt dafür, dat ihr het ook wirklich doet. Dat is Gnade. Wenn ik etwas gemacht heb auf einem Tag, denk ik: wow, jetzt. Dan denk ik: ja, Gott, dat war deine Gnade. Und tatsächlich gab er ihnen dann sein Gesetz und seine Gebote, aber gleichzeitig bedeckte er sie mit seinem Blut, sodass sie ihren Weg immer geschützt gingen. Geschützt und ermutigt. Dieselbe Gnade, die sie erlöst hatten, begleitete ihn nach Kanaan. Das ist, sag mal, die Lektion von Exodus 24. Aber wie geht das mit Lektionen? Das wissen alle Lehrer und Lehrerinnen. Eine Lektion kann man wieder vergessen. Der Sinai mag beeindruckend gewesen sein. Ich habe das immer gedacht, wow, das mitzumachen. Hè? So Feuer, so alles gewaltig, die Stimme des Herrn. Und, oh. Aber die Menschen, die am Sinai dabei waren und später ihre Enkel davon erzählten, die werden eines Tages wieder sterben. Und dann? Wie geht es dann weiter? Deshalb wollte der Herr dies in einem ausführlichen Opfersystem für immer festhalten. Sobald sie in Kanaan sesshaft geworden waren, dann sollten sie den Gewinn des Exodus nie verlieren. Der Gewinn sollte bleiben. Menschen, die mit Gott leben, leben im Bund. Und das geht nur, wenn wir durch das Blut geschützt sind. Und dafür haben wir dann den dritten Buch Mose. Ja, dieses dicke Buch Leviticus. Jemand hat es einmal treffend als das Bilderbuch der Bibel bezeichnet. Ist interessant, auch für Kinder habe ich gedacht. Muss man einmal bedenken, die Enkelkinder. Und das, was wir hier, waar we über hier reden, das auch ganz einfach mit die Opfer ein bisschen zu verdeutlichen. Alles ist abgebildet durch Opfer. Ja, neem es ruhig mit. Und bei diesem Opfer geht es immer um zwei Dinge. Also leicht zu erinnern. Nur zwei Dinge, die uns zum Kern brengen. Das erste ist das Handauflegen. Jedes Opfer wird von einem symbolischen Handlung begleitet. Hè? Das Tier, das man opfern wollte, den legte man einfach die Hände auf. Schau mal nach. Wenn wir die vier ersten Kapitel von Leviticus lesen, dan werden sie alle aufgelistet. Die verschiedensten Opfer. Brandopfer. Dan heb ik Kapitel 3, Dankopfer. Kapitel 4, Sündopfer. Und es fängt sofort damit an. He, neem al 1, kapitel 1, vers 4. Er sollte zijn hand auf den Kopf des Brandopfers legen. Und auch wieder in 3, 2 und 4, 4. He, dat is genau wie eine Telefonnummer. 1, 4, 3, 2, 4, 4. Tipp. Ein Tipp. Praktische Tipp. Einfach einmal lesen. Das Handauflegen ist wesentlich für jedes dieser Opfer. Aber was bedeutet das? Schönes Bild, aber warum? Na, darüber brauchen wir nicht zu fantasieren. Es wird auf wunderbare Weise erklärt. Jetzt lesen wir Kapitel Leviticus 16. Leviticus 16 ist von der Zeremonie der großen Versöhnungstages die Rede. Und was geschieht an diesem Tag? Lesen wir einmal in Leviticus Kapitel 16. Hey, ihr erinnert euch vielleicht, an diesem Tag gibt es zwei Ziegenböcke. Beide sind dazu bestimmt, Sündopfer zu sein. Opfer für Sünden. Eine Ziege wird geschlachtet, die andere bleibt am Leben. Und dann lesen wir, ich bin in Levitikus 16, Vers 20. Und wenn Aaron das Heiligtum, die Stiftshütte und den Altar gesünd hat, dann soll er den lebenden Bock bringen und seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich verzündigt haben, und soll sie auf den Kopf des Ziegenbocks legen. Ganz einfach, oder? Er wird die ganze Schuld der Israeliten auf den Kopf dieses Bocks legen und ihn von jemandem, die dazu bereit ist, in die Wüste bringen lassen. Also, muss man gut bedenken, durch diese Handauflegung wird das Tier zum Sündenträger.
Zum Sündenbock.
Zum Sündenbock. Ja, davon komt dat. Dat is de Sündenbock. Er wird zum Sündenträger. Vergehen, Rebellion, große Sünden, kleine Sünden. Sie werden alle weggetragen. Und man sieht sie nie wieder. Das ist es, was das Handauflegen bedeutet. Ist eigentlich das Herzstück des ganzen Opfersystems. Ein Stellvertreter wird eingesetzt. Das ist das Erste. Handen aufgelegt. Ja, das ist eins. Aber wie gesagt, es gibt zwei Dinge im Spiel. Und das brauchen wir, um Exodus 24 auch richtig zu verstehen. Das zweite ist, was mit dem Blut passiert. Warte, ich nenne dir einen Vers. Da steckt alles drin. Und dafür gehen wir eine Seite weiter. Zum Leviticus 17. Vers 11. Und meine Lieben, bitte notieren dieses Vers. Wie oft habe ich schon bemerkt, dass sehr viele Leute, die ganz veel in de Bibel lesen, haben es vielleicht ein bisschen schnell, vielleicht ein bisschen oberflächlich gelesen, aber sie haben es nicht behalten. Das ist wirklich 17,11, das ist wirklich einer der wenigen Verse im Alten Testament, die erklären, warum Blut vergossen wird. Wir können ganz fromm viele Lieder über das Blut Jesu singen, aber wir müssen auch verstehen, was heißt das? Leviticus 17, Vers 11, da heißt es, denn das Leibes Leben ist im Blut. Die Basis die wel had, im Blut ist die Lebenskraft. Das verstehen wir in de Pflege, oder?
Ja.
Was das bedeutet? Nou ja, stel dich vor, solange Blut durch meinen Körper fließt, bin ich am Leben. Was passiert mit einem Menschen oder mit einem Tier, wenn kein Blut mehr durch ihn fließt? Habt ihr schon einmal gehört, dass jemand sagt, ah, der ist lebendig verblutet? Nein. Wer alles Blut verliert, blutet tot. Blutvergießen bedeutet einfach sterben. Wörtlich im Hebräischen hier, die Seele des Lebens ist im Blut. Solange Fleisch und Blut zusammen sind, ist Leben da. Und, so heißt es dann in Vers 11, und ich betone das, ich habe dieses Blut für euch auf den Altar gegeben, damit ihr verzöhnt werdet. Ich habe es gegeben. Ist dat zo eine Maßnahme Gottes? Der Herr wollte mit diesem Blut Frieden bringen zwischen ihm und seinem Volk. Der Herr, das müssen wir klar sehen, genau wie in Exodus 24, wo Mose sagt, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat. Achtung, das Blut des Bundes. Hier gibt es also nicht ein Mensch, der was ausprobiert, wie in heidnische Religionen. Es ist nicht Mose, der plötzlich eine Idee hat und sagt, ich will doch ein bisschen versuchen, den Herrn so mit Blut zu beeinflussen. Wie, ja, aber das war ganz üblich da in Kanaan, all diese Völker, in diesen Gottesdiensten. Genau das Gegenteil. Es ist Gottes Idee. Er wird das Problem von uns Menschen lösen. Ich habe es für euch auf den Altar gelegt, habe ich gemacht, um euch zu versöhnen. Ich unterstreiche dieses Wort versöhnen oder sühnen. Ist ein Wort, das wir vielleicht im Alltag nicht viel gebrauchen. Versöhnung. Vielleicht sühne, S-U-H-N-E. Aber wie Sie wissen, feiern die Juden Yom Kippur. Es hat auch eine Rolle gespielt mit diesem Kampf da in Gaza, hè? In die letzten Monate. Waar dieses Jahr am 25. September und gleich danach, 7 Oktober, hat es angefangen. Wenn die Israel noch ganz in die feierlichen Monate da war. Also du siehst, du kannst mehr Hebräisch als du denkst. Hè? Amen, Halleluja, Hosanna, Goel und Yom Kippur. Yom bedeutet Tag und Kippur bedeutet Versöhnung, Sühne. Aber Noah kannte dieses Wort auch. Habe ich schon einmal gesagt, oder? Als Noah der Arche den letzten Schlief verpasste, bedeckte er sie mit Pech. Kippur heißt wörtlich bedecken. Und daran können wir genau erfahren, was Versöhnung bedeutet. Versöhnen heißt etwas völlig abdecken, indem man den richtigen Preis bezahlt. Übrigens, das kennen wir doch auch, oder? Eine Versicherung deckt den Schaden. Die Kosten sollten gedeckt sein. Wenn du einkaufen gehst, hältst du in der einen Hand eine Liste mit dem, was du brauchst. Und mit der anderen zählst du dein Bargeld. Finde ich noch immer schön in Österreich. Bares ist bares. Dann sieht man das auch, hè? Man sieht das. Ich bezahle. Und guck mal, ob es deine Ausgaben deckt. Genau darum geht es in diesem Blut. Der Herr sagt, ich decke den Schaden. Was ihr Sünder braucht, wird durch den Preis des Blutes genau abgedeckt, damit wir mit Gott leben können. Damit das wirklich möglich ist, muss von jemand anderem bezahlt werden. Ich habe dieses Blut für euch auf den Altar gegeben, um den richtigen Preis zu zahlen, der euer Leben bedeckt. Das Blut, das deckt und bedeckt. Halleluja, ein Preis ist bezahlt werden. Ich muss nicht, nicht wir, ein anderer ist gestorben und wir bleiben am Leben. Was eine Freude, um Pfarrer zu sein, nicht? Um immer diese gute Nachricht erzählen zu können. Ja, ich habe wirklich ein Privileg. Das ist Versöhnung. Man kann es einfach so zusammenfassen, kurz und gut, drei Sachen. Versöhnung auf Kosten eines Tieres. Dat is de prijs. Anstelle des Sünders, der wird ersetzt. Einen genauen Betrag. Genau was die Sünder braucht. Diese drei. Auf Kosten eines anderen, anstelle des Sünders, die richtige Summe. Das ist Versöhnung. Und gerade hier schlägt das Herz des Alten Testaments. Eigentlich kann ich sagen, darum geht es. Und wirklich, ich finde es immer wieder bewegend, wenn ich höre, wie genau dieser Kern der Frauenbotschaft entscheidend war, wenn Menschen erzählen, wie sie zum Glauben gekommen sind. Ich gebe heute Abend ein Beispiel, das Sie vielleicht noch nicht kennen. Natürlich, ihr habt alle schon von C.S. gehört. Charles Spurgeon. Oder C.S. Lewis. Spurgeon, der gewaltige prediker in Londen in 19. Jahrhundert.
was der Mann in Gottes Gnade für viele Menschen bedeutet hat. Wunderbar, auch hier in Österreich. Aber habt ihr auch von diesen anderen CS gehört? Charles Simeon. Ne? Pfarrer in Cambridge im 18. Jahrhundert. Kann ich euch vergeben, is het zo'n 100 jaar nog meer in de geschiedenis. Der had een grote invloed, jaar na jaar, door zijn biblische predigten. En het is interessant, hij leefde lang genoeg om koning William IV, en koning Henry, die 21 bende met zijn gezamelde predigten schenken te kunnen. En ik heb hier een niet gebracht. Dat zijn ziemlich dikke boeken, oder?
Ja.
21, zijn predigten. Waar man zo vast jeden wichtige tekst der Bibel etwas vinden kan. Voor mij ook een fundgrube. En ik lees gerade een boek über ihn, van Dirk Pruim, met de titel Een einfacher pastor met außergewöhnlichem Einfluss. Een ordinary pastor of extraordinary influence. Aber zum Thema. Als Simeon gerade angefangen hat in Cambridge zu studieren, nur 3 Tage nach seiner Ankunft, gab der Rektor von King's College bekannt, dass jeder Student am Abendmahl teilnehmen musste. Für mich auch noch ganz interessant, als ich damals angefangen habe, Theologie zu studieren, mit 18 habe ich auch noch kein Bekenntnis gemacht. Ich hatte auch noch niemals Abendmahl gefeiert. Also das hat mir ganz interessiert, wenn ich das so anfange. Ah, der hat das auch nicht gemacht. Aber der Rektor damals von King's College gab bekannt, dass jeder Student am Abendmahl teilnehmen musste. Und Simeon war erschrocken. Er war zwar jung, aber er wusste, man sollte nicht als Ungläubiger oder Heuchler am Mahl des Herrn teilzunehmen. En deshalb begann er verzweifeld zu lesen. Und er versuchte Buße zu tun. Versuchte sein Leben zu bessern. Was ihm aber keine Hilfe bot. Bei der ersten Kommunion war er immer noch der alte Simeon. Aber er wusste, das sollte doch nicht die letzte Teilnahme daran sein. Er griff zu einem Buch von Thomas Wilson über das Abendmahl. En als de Ostersonntag naadde, dan geschah es. Stel je voor, vielleicht kan iemand zich hier damit een beetje identificeren. Er kannte keinerlei Vorbereitung, wie wir das für wichtig halten heute. Er hatte keine Mutter, die zich om ihn kümmerte. Zijn vader war ongläubig. Die Internatsschule, die er besucht had, war ein gottloser Ort. Und an seiner Universität gab es, soweit er wusste, keine evangelische Christen. Er war 19 Jahre alt und saß im Zimmer seines Studentenheims, als Ende März 1779 die Karwoche begann. Hier seine Schilderung, was geschah. In dieser Karwoche las ich in Bischof Wilsons Buch über das Abendmahl. Dabei stieß ich auf folgenden Satz, dass die Juden wussten, was sie taten, als sie ihre Sünde auf den Kopf ihres Opfers legten. Mir kam es in den Sinn, habe ich richtig gelesen? Kann ich all meine Schuld auf einen anderen übertragen? Hat Gott ein Opfer für mich bereitgestellt, auf dessen Kopf ich meine Sünden legen kann? Wenn dem so ist, werde ich, so Gott will, sie nicht einen Augenblick länger in meiner Seele tragen. Dementsprechend versuchte ich, meine Sünden auf das heilige Haupt Jesu zu legen. Und am Mittwoch brach in mir eine Hoffnung auf, Gnade erlangen zu können. Am Donnerstag wuchs diese Hoffnung. Am Freitag und Samstag wurde sie noch stärker. Und am Ostersonntag, dem 4. April, erwachte ich früh mit den folgenden Worten in meinen Herzen und auf meinen Lippen: Jesus Christus ist heute auferstanden. Halleluja! Halleluja! Von dieser Stunde an strömte ein tiefer Friede in meine Seele. Und in unserer Kapelle hatte ich am Tisch des Herrn den kostbarsten Zugang zu Gott durch meinen hochgelobten Heiland. Und Derek Prime, aus dessen Buch ich zitiere, macht dazu die faire Bemerkung: Obwohl Simeon es keineswegs für gut hielt, dass Studenten zur Teilnahme am Abendmahl gezwungen wurden und ihm bewusst war, wie schädlich so eine Regel für ihr geistliches Verständnis sein könnte, erkannte er doch, dass Gott und seine souveräne Barmherzigkeit ihn dazu gebracht hatten, Buße zu tun, um mit Freude an Christus zu glauben. Bewegend, nicht? Fortsetzung folgt. Lieber Vater, nichts als das Blut deines Sohnes kann unsere Sünden wegwaschen. Nichts als er Jesu Blut kann uns reinigen. Nichts als sein Blut macht uns gerecht. Und aus uns heraus können wir nichts erreichen. Nur dadurch kunnen wir heute hier zijn. Und dürfen wir auch kommenden Sonntag das heilige Abendmahl mit Friede und Freuden feiern. Und dafür wollen wir dich anbeten. Und dich, Herr Jesu, für dein für Gott vergossenes Blut loben und danken. Amen.
Amen.